Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Hallo Jürgen.
Hi Karl.
Wie geht's?
Oh, gut soweit. Tag war stressig, aber so ist das im Leben.
Und wieso war dein Tag stressig, wenn du darüber reden willst?
Ja, wir sind ja hier mit dem Gedanken der Gemeindegründung immer noch beschäftigt.
Genau.
Und dementsprechend hatten wir heute auch wieder unser wöchentliches Treffen gehabt.
Okay.
Das musste vorbereitet werden und ich komme aus einer recht stressigen Woche. Und wenn man aus einer sehr stressigen Woche in eine neue startet, dann braucht das meistens noch etwas Zeit, um vom Kopf herunterzukommen. Aber es war in Ordnung, es war jetzt nicht allzu schlimm. War schön, auch den Abend mit den Kindern, die erstmal ins Bett zu bringen mit einer Geschichte und so weiter.
Doch. Ja, das ist immer gut. Das machen wir auch sehr gern jeden Abend.
War gut soweit, genau.
Schön. Ja.
Aber dementsprechend komme ich auch gar nicht weiter mit Lesen oder so etwas. Also mein John Bunyan habe ich da aufgehört, wo wir beim letzten Podcast aufgehört haben.
Psch, der letzte Podcast, der nicht existente.
Ja, der nicht existente, der noch nicht hochgeladene.
Das der ist halt im so. Giftschrank ist.
Na, Gift, er kommt ja noch, er kommt ja noch.
Irgendwann, wenn wir alle reich und berühmt sind.
Das meinst du? Bist du jetzt so weit gekommen, dass du ihn gar nicht mehr hochladen willst?
Ah, mal gucken, wenn ich gute Laune habe irgendwann.
Ja, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich mir die Blöße geben muss.
Na, wir hatten ja abgemacht, dass wir den erstmal hinten anstellen.
Ja, erstmal anstellen und dann aber, sobald der zweite hoch ist, dann noch den ersten hochladen.
Ah, das gucken wir mal.
Ja, muss ja, dann, schauen wir mal. Vielleicht ist das hier auch der erste, ne? Aber ich meine, das andere ist sowieso die Podcast 0.
Genau. Ja. Zero, das trifft es. Der so erste gut. Versuch. Ist ja gut, ist ja egal. Ja, ich wollte dich fragen nach Büchern, aber bei dir sieht es ja genauso ebbe aus wie bei mir.
Aber ich hab wenigstens schon mal neue Bücher bekommen.
Okay, was hast du denn bekommen?
Ich habe mir drei Bücher von einem Freund aus den Staaten bestellt, die mich dann doch interessiert haben. Ein Buch, auf das ich besonders heiß war, ist von Abraham Kuruvilla, ein Dozent von mir am Dallas Theological Seminary gewesen, oder unterrichtet immer noch da, Privilege the Text, a Theological Hermeneutic for Preaching. Und wenige Leute haben mich so geprägt wie Abe Kuruvilla, was mein Predigen betrifft. Und ich bin gespannt, wie seine theologische Hermeneutik mich beeinflussen wird, weil ich glaube, dass da viel Gutes drin steckt und viel Wahres drin steckt, aber ich habe es noch gar nicht angefangen zu lesen. Ich weiß halt seine Gedanken durch den Unterricht, aber jetzt den Text selber habe ich noch gar nicht, oder ins Buch selber bin ich noch gar nicht eingestiegen. Das war das erste Buch. Das zweite ist Echoes of Eden von, wie auch immer der Name ausgesprochen wird, zumindest einem gewissen Mr. Bars, Reflection on Christianity, Literature and the Arts. Das ist ein Buch gewesen, was von Crossway herausgebracht wurde und gerade die Auseinandersetzung mit christlichem Glauben und Kunst im Allgemeinen finde ich immer wieder spannend als verkappter Künstler in mir, der als verkappter Musiker, der zu wenig Musik machen kann. Und das dritte Buch, ich schaue mich gerade um, ob ich das hier irgendwo noch rumliegen habe, weil der Titel fällt mir gerade gar nicht ein. Ja, ich habe es irgendwo. Ah, ja, klar, doch, das ist es. The Pastor's Justification, Applying the Work of Christ in Your Life and Ministry. Soll ein sehr gutes Buch für den pastoralen Dienst sein, besonders dann, wenn es mal schwer ist, von Jared Wilson, auch bei Crossway rausgekommen. Und das war für mich einfach nochmal wichtig, selbst als in meiner pastoralen Rolle, sich da nochmal neu auch geistlich Tiefgang zu suchen. Also diese drei, bin ich echt gespannt, wie es wird. Mal schauen.
Na super. Ich bin da eher, ich habe auch ein paar neue Bücher.
Ich dachte, du wolltest nichts verkaufen.
Ja, die zwei Bücher, die ich geholt habe, die sind eher so als Spenden zu verstehen.
Aha, nee, gut.
Wir hatten Frontiers bei uns in der Gemeinde.
Ah, okay.
Und wir hatten, die haben halt zwei Bücher. Das eine Buch heißt Freude in Zeiten der Bedrängnis. 12 Prinzipien, Jesus effektiv zu bezeugen, die Abenteuer einer Familie in Pioniermission. Also das ist sehr interessant, weil es aus der Sicht des Missionars und aus der Sicht seiner Familie geschrieben worden ist und seiner Freunde, also aus verschiedenen Perspektiven. Das hatten sie dort als auf Spendenbasis konnte man sich das nehmen. Und das andere Buch ist Muslime, also mit Muslimen über Jesus reden. Ist natürlich auch sehr herausfordernd, gerade in unserer Zeit, aber auch ein sehr interessanter. Also ich habe ein paar Seiten reingeblättert und ich hoffe, ich finde die Zeit, mir das durchzulesen, weil das sehr interessant klingt. Ein sehr guter und offener Zugang zu dem Thema.
Bin ich auch mal gespannt. Also das Thema finde ich sehr interessant. Allgemein mit Deutsche sind wir ja recht reserviert und behandeln den Glauben oft so sehr privat und oft zu privat, und Muslime sind da deutlich offener. Von daher ist das aber auch zum Teil so ein kleiner Hammelsprung für uns, um da überhaupt, als habe ich, zumindest mir geht das so, da offen auch immer wieder ins Gespräch zu kommen und auch offensiv das Gespräch zu suchen. Ja. Ja.
Ja, und darüber hinaus habe ich ein paar, also ich habe ein paar interessante Links gefunden und Seiten. Und zwar ein sehr guter Text von Glenn Greenwald. Das ist ja der, der mit Snowden die Dokumente zusammen herausgibt. Der war ja früher bei The Guardian. Und da habe ich 2013, von 2013, also vom Januar, einen sehr guten Artikel gefunden zum Thema Free Speech, also über
Meinungsfreiheit.
Meinungsfreiheit, genau, und wie schnell wir bereit sind, sie doch wieder aufzugeben. Das war ja gerade in dem Zusammenhang mit den Attacken auf Charlie Hebdo, dass man ja für Meinungsfreiheit sich ausgesprochen hat und gleichzeitig wurden Texte quasi, die einem dann nicht gepasst haben, gerade in Frankreich auch, auf Facebook und so weiter, sofort geahndet und rausgenommen. Also irgendwo auch diese Paradoxie manchmal im Umgang mit Meinungsfreiheit, dass es die Aussagen gibt, die richtig sind und die verdienen Meinungsfreiheit und Aussagen, die falsch sind, die verdienen keine Meinungsfreiheit. Und dass das aber unter dem Aspekt generell der Meinungsfreiheit einfach nicht funktioniert. Ich kann nicht von Meinungsfreiheit reden und dann sagen, aber es gibt nur die eine gute Seite und die andere Seite hat kein Recht darauf. Und da war auch eine sehr interessante Aussage. Ich werde das jetzt nicht mit meinem mittlerweile schon wieder angerosteten Englisch vorlesen, aber ein sehr gutes Zitat darüber, dass wie wir das, was wir als gegeben nehmen, immer für das Maß der Wahrheit halten. Und in einigen Jahren wird man zurückschauen und die neue Generation wird das dann wieder schon längst hinter sich gelassen und als falsch und unmöglich hingestellt haben. Und so ist immer dieser, und das, was sie dann glauben, das ist für sie dann die absolute Wahrheit und das, was man verteidigen muss. Und so wechselt das ständig. Und wie schnell auch unsere Meinungen und Ansichten einfach auch mit der Zeit kommen und gehen. Und das auch als Warnung, dass man eben nie davon ausgehen sollte, dass man jetzt schon irgendwo den Höhepunkt erreicht hat und dass man daraus aus irgend so eine überhöhte oder wie so arrogante Sicht auch draus entwickelt. Das fand ich sehr stark, diesen ganzen Artikel von ihm. Ich werde das später auch dann als Link dann mit reingeben.
Immer rein damit, ne? Genau. Und was waren die anderen Artikel?
Ah, gibt es da einige. Ich muss mal gucken, wenn unser Blog endlich mal oder unsere Seite duolog.de, die ja hoffentlich mit diesem Podcast dann auch online geht, dann will ich auch anfangen, dort regelmäßiger zu bloggen. Und dann werde ich auch mal verschiedene Links immer wieder mal reinstellen.
Ja, ist eine gute Sache, gute Angelegenheit. Was sagst du eigentlich? Oder bist du dir bewusst, welchen Jahrestag wir heute haben?
Alter, jetzt bringst du mich in die Bredouille hier. Warte mal. 27. Januar?
70 Jahre Auschwitz-Befreiung.
Ja, natürlich, das habe ich in den Medien verfolgt. Ich habe vor allem auf theoblog.de den Hinweis bekommen auf diesen Night Will Fall-Film, der halt ja mit Alfred Hitchcock unter anderem gedreht worden ist nach der Befreiung von einem KZ und der wohl ziemlich heftig sein muss. Und die Umstände in den KZs halt ziemlich auch schonungslos darstellt. Ich meine, ich war ja mal mit Freunden in Buchenwald und habe mir das KZ dort angeschaut. Und das ist schon schlimm, wenn man aus dieser zeitlichen Distanz sich damit beschäftigt. Aber ich habe mir den Film nicht angeguckt bis jetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann.
Ja, also ich war selber auch in Buchenwald gewesen, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich merkte einfach auch, wie manch einer das, mir selber war es wichtig, aber manch einer der Gruppe Die konnten das gar nicht, die wollten das auch gar nicht. Die bauten irgendwie eine eigene Mauer auf und wollten gar nicht durchgehen durch die Türen hinein ins direkte Lager. Aber es ist schon bestimmt einen sehr nachdenklich. Und gleichzeitig musste ich dann aber auch an meine eigene familiäre Geschichte denken, die ja auch verwandtschaftlich in der ehemaligen UdSSR ihre Wurzeln hat oder ihre Vergangenheit hat. Und ich denke dann nur zurück, wie schnell doch auch diese Konzentrationslager plötzlich von anderen Leuten genutzt wurden, ob diese oder ähnliche, und wie viele Opfer es auch unter dem stalinistischen Regime gab und wie viele Menschen in den ganzen Gulags förmlich dahin vegetierten. Und diese Geschichte, gerade von russischer Seite, die ist ja gar nicht aufgearbeitet. Da ist ja kaum was geschehen. Und gerade auch an diesem 70. Jahrestag ist das für mich auch so ein Riesenmahnmal und auch eine riesen laute Stimme, die hinausschallte auch und dass ich auch wünsche, dass da noch mehr geschieht, denn das Unrecht hat nichts mit Deutschland oder Russland oder China oder jetzt Nahe Osten mit IS zu tun, sondern das hat was mit uns Menschen zu tun. Und solange wir da nicht uns auch diese Aufgabe stellen, auch diese Dinge entsprechend aufzuarbeiten und sich der Geschichte auch zu stellen, so schmerzhaft sie auch ist, solange werden wir auch immer wieder neu in solchen Problemen hineinrennen. Und im Endeffekt bleiben wir Menschen das Problem. Und damit ist es egal, welche Nationalität man angehört und welcher Glaubensrichtung man oder welcher Religion. Da bleibt es die christliche Botschaft am Ende. Für ein verändertes Herz, eine veränderte Persönlichkeit. Das Evangelium im Kern, daran muss man dann irgendwo hinkommen, ne?
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was mich, wenn man so auf die 70 Jahre jetzt zurückschaut, auch in dem, was passiert ist. Meine Auschwitz war das erste Mal, und ich meine, Auschwitz steht ja nur für ein System von Lagern. Aber das war das erste Mal, dass wir mit dem auch so sichtbar konfrontiert worden sind durch die Medien. Und dadurch, dass es einfach in dieser Brutalität auch so stark in die Öffentlichkeit gekommen ist. Aber das Schlimmste daran ist, dass wir in diesen 70 Jahren nichts daraus gelernt haben. Und dass wir ähnliche Lager, vielleicht nicht in diesem Muster, aber doch in dieser Art, auch woanders sehen. In Afrika gab es das. Wir sehen das heute im Irak, Syrien, wo mit genau der gleichen Brutalität und Verachtung für den Wert des menschlichen Lebens auch gegen andere vorgegangen wird. Und das ist das, was mich am meisten frustriert, dass wir aus Auschwitz nichts gelernt haben als Menschen.
Ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass man überhaupt die Geschichte von Auschwitz auch zum Teil kennen muss. Es gibt ja genügend Menschen, die die Geschichte Auschwitz überhaupt, auch die deutsche Vergangenheit in der Form, nie kennengelernt haben. Und die Auseinandersetzung mit dem Thema kommt ja nicht nur, weil man den Namen kennt. Gleichzeitig sage ich mir auch, wenn ich Menschen entwürdige und Menschen entmenschliche, dann habe ich keine Basis mehr, warum ich sie anders behandeln sollte, als ich meinen Nächsten und meinen Freund behandeln würde. Also, und das ist für mich persönlich diese große Herausforderung, die mich grundsätzlich dazu verpflichtet, dem Nächsten die Würde zu geben und dem Nächsten die Würde zu sehen, die Gott ihm gegeben hat. Und gerade auf dieser Basis, wir können solche Taten nicht von dem gesamten Weltbild, Menschenbild trennen, was vorherrscht. Und das ist das Erschreckende, wie wenig wir uns damit ernsthaft auseinandersetzen. So ist zumindest meine Befürchtung. Wir nehmen es einfach hin, es läuft so. Und weil es so läuft, können wir auch dann zum Teil mit unseren westlich-demokratischen Werten auch dann, die wir auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg erst wieder ganz neu gewonnen haben, auf einmal den afrikanischen Ländern, die ähnliche Taten begehen, Dinge vorschreiben. Aber die Herausforderung ist ja, auf welcher Basis steht man? Sie teilen ja nicht automatisch unsere Werte. Und das ist das, was ich als die große Herausforderung sehe, auch für unser eigenes Land und auch die eigene Zukunft. Weil alles, was wir tun, alle Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, auch wertemäßigen Veränderungen oder auch gesetzesmäßige Veränderungen im ethischen, moralischen Bereich, haben ja auch mit der Veränderung der Werten zu tun. Und da ist die Frage, auf welcher Basis ruht man und steht man halt. Ne? Ja, dementsprechend ist es auch wichtig, über so etwas zu reden, wie wir es hier machen, über Gott und die Welt, wie es auf unserem Blog heißt. Von daher Themen, die zwei Freunde bewegen.
Ja, genau. Ja. Gut. Ein Thema, das uns zwei bewegt, um das es heute gehen soll, Ich meine, das ist das, woraus man dann eben auch diesen Kampf um Werte, Kampf um auch den Wert des menschlichen Lebens auch herausarbeiten muss. Das ist ja das Wort Gottes, die Bibel. Und um die soll es heute gehen. Wir wollen uns ein bisschen mit Bibelübersetzung beschäftigen. Ein altes Thema, wenn ich an unsere Bibelschulzeit zurückdenke.
Haben wir uns da gezofft, du und ich?
Nee, wir nicht, aber da gab es ja die Standarddiskussion, da haben wir die Lutheraner gehabt und die Elberfeldianer und dann noch die mit der guten Nachricht oder diesen anderen kommunikativen Übersetzungen und
Also
die
die
strikt
wurden doch
dagegen
direkt
waren.
verbannt.
Naja, von manchen, ja, nicht von allen. Aber das ist ja etwas, was irgendwie, ich meine, im Rückblick wirkt es schon ein bisschen, vielleicht manchmal übertrieben, wie da diskutiert worden ist, aber es ist doch ein Thema, was immer wieder reizt.
Du, aber jetzt
Ja.
mal eine Frage. Was hast du eigentlich genommen für eine Bibel, um deine ganzen Verse auswendig zu lernen? Also welche Übersetzung hast du genommen?
Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ich war so hardcore, ich habe die ganzen Verse alle in Elberfeld auswendig gelernt, also in Elberfelder Übersetzung. Ich dachte, heute, wenn ich zurückschaue, denke ich mir auch, was hat mich da geritten?
Ich weiß es wirklich nicht. Es kann sein, dass es Schlachter war. Aber ich glaube, ich habe es
Nein, ich
auch.
dachte, vielleicht weiß ich es noch. Also ich weiß
Nein,
es
ich
noch,
weiß
dass
es
ich
nicht
das
mehr.
in Elberfeld war. Und ich dachte, okay, ich war auch irgendwie bekloppt. Ja.
Nee, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe Vortragsabende gehalten zum Thema Bibelübersetzung mehrmals. Und wir haben ja hier einen christlichen Buchladen im Ort. Und da habe ich Vortragsabende gehalten unter dem Stichwort Bibliorama, also so ein Panorama zur Bibelübersetzung, 3 Abende.
Klingt interessant, war mir neu.
Genau.
Ist mir neu.
Und da habe ich dann verschiedene Übersetzungen vorgestellt, so die Klassiker aus der Reformationszeit, die neuen Klassiker, die modernen kommunikativen Übersetzungen und die Exoten. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass einerseits viele schon so eine Ahnung davon haben, was es vielleicht so gibt, aber auch vieles noch unbekannt ist an Übersetzungen, aber auch, dass es doch viel Auseinandersetzung darum gibt, was ist eigentlich eine gute, was ist eine richtige Übersetzung, welche darf man benutzen, wofür darf man sie benutzen. Und deshalb denke ich, finde ich es spannend, dass wir auch uns heute Abend ein paar Gedanken darüber machen.
Ja, ich finde es vor allem aber auch wichtig, die Frage überhaupt, wie beurteile ich das Ganze, ne? Also, was ist denn überhaupt die Basis, wie ich dazu komme? Genau. Aber ich finde das gut. Hast du schon mal was von der Luther 1975 gehört?
Das ist ja, ich habe das auch in meinem Vortrag, nehme ich darauf Bezug. Das ist ja der Versuch, die Lutherbibel zu überarbeiten. Der erste große Versuch nach 1912. Und der ist dann gescheitert und ist im Grunde, man kann es vielleicht so sagen, in der guten Nachricht gemündet. Das war dann für viele nicht mehr Luther, genug Luther, um durchzugehen. Und deshalb hat man das dann eingemottet und einen neuen Start gewählt mit der 84er-Übersetzung.
Ja, aber ich finde das sehr interessant, warum ich überhaupt drauf komme. Ich war jetzt letzte Woche ja beim Theologischen Seminar Rheinland und kam dort im Rahmen meines Unterrichts ins Gespräch mit einem und der erwähnte die Luther 1975.
Hat er
Noch nie
die?
so. Der hat die.
Wow, weil man kommt an die fast nicht mehr. Es gibt ja
Genau, also
nur
er hat sich
wenige
die.
Testübersetzungen und.
Nee, er sagte, die war, also nach seiner Aussage war die zumindest auf dem Markt für ganz kurze Zeit. Und er hat sie direkt gleich am Anfang bestellt und dann wurde sie aber komplett eingestampft und vom Markt genommen. Und er hat die. Er hat die 1975er Übersetzung.
Okay,
Und
vielleicht
er
kann er mir ein
findet
paar
die.
Seiten einscannen oder sowas.
Ja, das dürfte kein Problem sein. Nee, ich finde es einfach sehr interessant, dass er eigentlich die Übersetzung sehr schätzt. So kam es zumindest rüber, wenn ich mich richtig erinnere. Und dass die aber halt nicht Luther genug war. Nur, das ist ja die gleiche spannende Frage, was passiert jetzt mit der Überarbeitung Luther 2017 zur Reformation? Ob das wirklich eine nennenswerte Bearbeitung, eine Neubearbeitung wird oder.
Nee, das sagen Sie aber auch ganz offen, dass das nur eine kleine Überarbeitung sein wird. Das heißt, es geht dort vor allem darum, wieder an die neuen also Rechtschreibregeln anzupassen und einige neue, auch wissenschaftliche, textkritische oder auch wenn es um archäologische Sachen geht, mit einzuarbeiten, Erkenntnisse. Aber das wird kein Riesenwurf sein, sondern das wird nur eine kleine Überarbeitung sein. Und das ist auch für mich generell die Frage, welche Tendenz die Lutherbibel auch nimmt, weil das habe ich auch in meinen Vorträgen dann angesprochen, gesagt, ich sehe, dass die Lutherbibel da sich irgendwo auch in eine Ecke manövriert hat. Und zwar jeder zu krasse Bruch mit der Vergangenheit wird die Leute abschrecken, das ist nicht mehr Luther. Und trotzdem wird sie immer mehr auch schwer zu verstehen sein für viele Leute. Und das ist ein schwieriger Spagat, den die deutsche Bibelgesellschaft da gehen muss. Ich weiß nicht, wie sie den lösen wollen.
Ich meine, ich bin jetzt, ich nutze die Luther-Übersetzung für die Predigten und so weiter. Also man muss ja mit einer Übersetzung arbeiten und da habe ich mich für die Luther entschieden. Und ich merke das auch, dass da manches Mal Wortwahl ist und es gar nicht so leicht ist. Dadurch, dass man vieles erklärt, relativiert sich das Problem. Aber für den Otto Normalleser kann ich das schon nachvollziehen. Und die Frage, damit stellt sich natürlich dann auch die Frage, wofür gibt's die Luther-Übersetzung denn? Damit Luther weiterlebt oder damit der Inhalt weiter überliefert wird? Also entweder man stellt sich dem Motto, was Luther auch hatte, dass es vom Volk verstanden werden muss, oder aber man stellt sich der Tradition, damit es eine Lutherbibel bleibt. Aber der zweite Weg wird nicht der Weg sein, den Luther gewählt hätte.
Ja, wobei ich meine, da ist die deutsche Bibelgesellschaft schon keinen dummen Weg gegangen, wenn man das mal so sagt, weil sie ja mit der guten Nachricht sich eine neue Schiene aufgemacht hat, wo sie im Grunde das alte Anliegen Luthers mit komplett frischer Basis fortführen kann. Und sogar wenn man weiter betrachtet mit der Basisbibel, haben sie sogar eingesehen, dass man im Grunde für jede Generation neu starten muss. Und sich auch da den Herausforderungen jeder Generation auch wieder neu anpassen muss, weil selbst die gute Nachricht schon wieder für manche sprachlich ein bisschen hinterherhinkt. Auch wenn es kein Riesenproblem ist, aber die Lesegewohnheiten auch der Jugendlichen ändern sich. Und da ist ja die Basisbibel der Versuch, auf diese Gewohnheiten auch einzugehen mit einer ganz einfachen Grammatik und Textstruktur. Und da versuchen sie quasi dann einfach immer wieder bei Null anzufangen und sich an die neuen Gewohnheiten anzupassen. Und das ist, dann sagt man, irgendwie ist dann die Luther fast schon sowas wie die fürs Museum. Böse gesagt, auch wenn das nicht ganz stimmt. Und man versucht gar nicht mehr, sie auf Biegen und Brechen in die Gegenwart zu bringen, sondern geht eher den Neuansatz dann über die neuen Übersetzungen.
Ja, ist auch, also wie gesagt, ist völlig legitim und gleichzeitig ist und gerade da auch mit der Vielfalt, die wir auch an Übersetzungen in Deutschland haben, ist das natürlich auch eine gute Sache. Gleichzeitig mag ich die Luther vom grundsätzlich von ihrem Klang und von ihrer ganzen Sprachgestaltung ist das eine sehr tolle Übersetzung. Ich würde mir nur wünschen, dass genau diese Dinge, die Luther so besonders gemacht oder die Luther-Übersetzung so besonders machen und auch so einzigartig, dass die erhalten bleiben und gleichzeitig man aber sprachlich auch vernünftig im 21. Jahrhundert auch landet. Das wäre eine tolle, also für mich wäre das eine tolle, tolle Mischung. Ja, von daher, mal schauen. Also, aber mal abwarten. Gleichzeitig war die Bibel auch immer ein Buch, das Menschen herausgefordert hat, gebildet zu werden oder in ihrer, zumindest die geholfen hat, überhaupt bildungsmäßig auch Gesellschaften voranzubringen. Und bin da gespannt einfach auch, dass wir uns da nicht selber abschaffen mit zu vielen, zu einfachen Übersetzungen. Aber klar, es muss verstanden werden.
Genau, das sind ein paar Fragen, die ich so für uns habe. Also erstens, welche Übersetzung besitzt du? Das würde mich mal interessieren. Und welche verwendest du wofür?
Also welche Übersetzung ich besitze? Ich glaube, ich besitze, also ich hab die Menge, ich habe die Elberfelder, ich habe die Schlachter, Neue Genfer, was die Teilausgabe, die es da gibt, die ist auch bei uns im Haus zu finden. Ich habe die auf online, also online auch oder nur die
gedruckte? Ist egal, ich meine, das ist heutzutage.
Also mit Accordance hast du natürlich den Rest auch noch dabei, dann die Einheitsübersetzung, Bruns ist dabei. Also ich glaube eigentlich fast alles, was auf dem Markt ist, also nicht auf dem Markt ist weitaus mehr, aber das, was irgendwie einigermaßen geläufig ist, das habe ich auch, denke ich, hier zu Hause stehen. Und ich benutze hauptsächlich, wie gesagt, die Luther und alles, wenn es dann zum Thema Predigtvorbereitung geht oder so etwas, dann immer wieder halt mal auch Querverweise auch mit ausländischen, also sprich englischer Literatur und direkt dann rein in den griechischen Text. Also das ist immer wieder so Bestandteil der Arbeit. Von daher, Luther überwiegt schon.
Also bei mir sieht es ja ähnlich aus. Ich meine, im Laufe der Zeit sammelt man sich einfach auch verschiedene Übersetzungen an, das ist ganz klar. Bei mir sind es auch die Elberfelder, die Luther, die Schlachter, die Neue Genfer. Ich habe die Zürcher auch.
Die hätte ich gerne. In der schaue ich öfters mal rein.
Ja.
Aber
ist für mich die bessere Elberfelder. Auch wenn es ein bisschen anderer Ansatz ist, aber sie sind doch ähnlich genug, um sich zu vergleichen, auch vom Grundsatz her, aber es ist für mich dann die etwas bessere Elberfelder. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Elberfelder liegt bei mir einfach im Schrank und ich gebrauche die überhaupt nicht mehr, weil sie für mich, aber da können wir noch drüber sprechen später über Übersetzungstypen, weil sie für mich im Grunde nur eine Rohübersetzung ist und die kann ich mir heute aus dem Griechischen im Grunde selbst anfertigen und habe mehr Zugang, direkten Zugang zum Text, als wenn ich die Elberfelder benutze. Von daher macht es für mich momentan nicht so viel Sinn.
Karl, du zerstörst gerade die absolute Basis vieler Leute.
Ich weiß, aber das ist ja auch für mich persönlich. Ich sage nicht, dass das für jeden so ist.
Aber das ist ja auch die Absicht dieses Podcasts, ne?
Richtig.
Wir wollen ja nicht nur einfach hier so nach dem Mund reden.
Genau, richtig. So ist das. Ich brauche sie einfach nicht. Wenn ich wirklich wissen möchte, was im Urtext steht, dann gehe ich in den Urtext. Und wenn ich die Bibel gescheit lesen möchte, dann nehme ich mir eine Bibel, die ich gescheit lesen kann. Die Elberfelder bietet weder das noch das. Ja, für mich ist natürlich meine absolute Lieblingsübersetzung die Neue Genfer, muss ich schon so sagen. Leider ist das Alte Testament noch nicht fertig und das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Aber
die sind dran.
Immerhin. Ich weiß, genau. Aber ist natürlich ein anderes Team, es hat sich schon ein bisschen verändert. Da ist die Frage, wie viel bleibt von dem Ursprung? Da muss man mal abwarten. Aber dieses Neue Testament, auch die Psalmen, finde ich wirklich sehr gelungen. Und ist, wenn es ums Lesen an sich geht, meine Lieblingsübersetzung. Ansonsten, ich verwende, wenn ich bei Predigtvorbereitungen hier am Schreibtisch sitze oder auch bei anderen Sachen, wenn ich eine Bibel haben möchte, wo ich dann quasi mir Hilfe nehme für das Verständnis des griechischen Textes, auch für Übersetzungsverständnis, ist es die Menge-Bibel. Weil nicht umsonst hat sie das Prädikat unseres griechisch- und hebräischen Dozenten Heinrich von Siebenthal, dass sie die genaueste Übersetzung ist, die er kennt. Zumindest hat er das mal gesagt. Das ist für mich so die Vorbereitungsarbeitsbibel und meine Predigtbibel, die ich auch unterwegs dann mitnehme, wenn ich irgendwo auf der Kanzel stehe oder was auch immer, ist für mich die Einheitsübersetzung tatsächlich. Also ich habe zum Geburtstag mal einen Gutschein bekommen. Und dann konnte ich mir so eine schöne mit Leder und Goldschnitt holen, dass man nicht immer mit solchen zerfledderten Pappdeckbibeln dann irgendwo oben steht, sondern dass man auch ein bisschen was hat, was man auch zum Beispiel zu einer Beerdigung mitnehmen kann oder zu einer Hochzeit. Und da habe ich mir dann so eine Einheitsübersetzung gekauft und ich hatte die schon vorher auch immer wieder im Blick gehabt und finde die eigentlich als Übersetzung, wenn man jetzt die Anmerkungen weglässt und so, sehr gelungen. Sie ist in dem Sinne sehr neutral. Das heißt, es gibt dort keinen, wie soll man sagen, keinen Charakter, wie jetzt die Luther, wo man das merkt, dass das irgendwo auch von einem Menschen sehr stark geprägt worden ist. Das ist so der Vorteil von individuell übersetzten Bibeln, auch wenn die Luther nie nur individuell übersetzt war, aber Luther hat das sehr stark geprägt. Und das merkt man auch bei der Schlachter zum Beispiel oder auch bei der Menge-Bibel. Da ist schon ein bisschen Charakter drin. Das ist bei der Einheitsübersetzung jetzt nicht so. Die ist sehr nüchtern und neutral, aber doch sehr gut verständlich. Und ich finde, sie hat eine sehr gute Mischung, liegt sehr gut in der Mitte, wenn es zwischen Verständlichkeit und Genauigkeit geht. Und deshalb benutze ich sie hauptsächlich dann für Predigten und andere Sachen. Früher die Zürcher, aber die Zürcher ist dann doch manchmal ein bisschen noch hölzern. Und deshalb habe ich mich jetzt auf die Einheitsübersetzung festgelegt.
Ja, ist auch gut. Ja, ich habe die Einheitsübersetzung nur digital. Also von daher kann ich die ganzen Randbemerkungen, die du gerade so ausklammertest, gar nicht genau. Müsste ich mal reinschauen, was da so immer wieder steht.
Na, ich meine, da kommt halt immer das Katholische durch. Ist ja eine katholische Übersetzung, aber in den Anmerkungen merkt man das dann auch. Und da ist natürlich dann auch Universitätstheologie. Das heißt, das ist dann der kritische Standard, den man dort auch vorfindet. Ich komme damit klar, aber es ist jetzt nicht immer wirklich hilfreich für das Verständnis wirklich des Textes.
Empfiehlst du die dann eigentlich in der Gemeinde?
Also ich, wenn mich jemand persönlich fragt, dann empfehle ich die. Ich werde jetzt nicht irgendwo Werbung dafür machen oder so.
Nein, nein, aber, was ich nur meine ist, ja. Es gibt ja, die wenigsten sind in der Lage, mit der ganzen Standard universitären Haltung oder theologischen Ansatz auch umzugehen. Und wenn das immer ständig da dich begleitet beim Lesen.
Gut, da sage ich dann auch immer sofort. Ich sage, auch bei der Zürcher ist das Problem, da ist das ähnlich, nur halt aus reformierter Sicht. Ich sage halt immer, die Anmerkungen muss man halt mit ein bisschen Vorsicht auch genießen. Und die Übersetzung ist gut, die Anmerkungen muss man einfach wissen, woher sie kommen, und dann kann man auch damit umgehen.
Alles klar, so gut. Ja, aber woran machen wir es fest? Also ich will deinen Fragenkatalog nicht sprengen, aber mich bewegt gerade diese Frage immer wieder, wo ich sage, wie beurteilen wir, welche Übersetzung was taugt, welche nichts taugt, um das mal so ganz platt auszudrücken.
Ja, woran machst du es denn fest?
Also was mich zumindest immer mehr beschäftigt hat, auch in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema, also sprich Bibelübersetzungen, ich habe schon so immer wieder die Gedanken in meinem Umfeld, denen ich begegnet bin, von Mitmenschen und Freunden, Verwandten und so, die die kommunikativen Übersetzungen, Gute Nachricht, Hoffnung für alle und so weiter, eher sehr kritisch beäugen, also ablehnend sind. Und ich habe mich immer gefragt, warum. Das führt mich dahin, also wie ich das Ganze beurteile, woran ich es festmache. Die Frage ist immer, welche Absicht hat eine Übersetzung?
Genau.
Und das ist für mich die Grundfrage dabei. Also ich, nach den 2 Jahren in den USA und das ging, die wir dort gewohnt haben als Familie, war das für mich einfach sehr schnell klar, dass Sprache schlicht nicht so funktioniert, wie es manches Mal dargestellt wird. Also ich kann nicht 1:1 übersetzen und ich kann nicht einfach nur 1:1 die Worte wiedergeben, wie sie nach dem Wörterbuch wiedergegeben werden müssen. Ich verliere die Bedeutung. Und das ist für mich im Wesentlichen der Punkt, wenn es um eine Übersetzung geht, dann geht es darum, so mit meinen Worten es auszudrücken, dass ich den Inhalt, wie es der erste Leser, und wenn die Bibel an die biblische Leserschaft so das, was die ersten Leser verstanden haben, diese Botschaft, die sie verstanden haben, die muss auch transportiert werden. Und das ist manches Mal halt auch, dass man da keine gravierenden Veränderungen vornehmen sollte. Es muss genauso bleiben, wie die erste Botschaft auch war, aber sie muss verständlich sein. Und wenn ich das Deutsch nicht mehr verstehe, dann habe ich ein Problem. Und dann ist das schlicht schlechte Arbeit. Es ist immerhin noch Schrift. Es ist immer noch eine Übersetzung, die geschehen muss. Und wenn ich ein Beispiel jetzt einfach mal aus der englischen Sprache aufgreife, gibt es ja auch diese Redewendung We are all children of our parents. Im Deutschen würden wir das nicht wiedergeben, wir sind alles Kinder unserer Eltern, sondern wir sind alles Kinder unserer Zeit. Das wäre das gleiche, die gleiche Übersetzung oder sinngemäße Übersetzung, um die gleiche Botschaft drüber bringen zu wollen. Und deswegen ist das, davon gibt es ja auch Beispiele, genauso im NT und AT. Und da kann man einfach nicht, da darf man nicht. Da vergewaltigt man einen Text, wenn man dann einfach hölzern bleibt. Und das ist halt, das ist, woran ich es auch ein Stück weit beurteile. Und gleichzeitig muss da aber eine Gratwanderung auch eingehalten werden. Ich kann auch nicht zu frei werden. Und da gibt es schon noch kommunikative Übersetzungen, wenn ich dann die Hoffnung für alle denke oder so, die manches Mal sehr frei Sachen wiedergibt. Und wo mir dann auch wieder neue Bauchschmerzen entstehen, wo ich sage, das geht aber, das kann man auch besser machen. Und also besser machen und enger beim Text bleiben und trotzdem kommunikativ sein. Was zum Beispiel die Gute Nachricht Bibel ja auch gut hinbekommt und was auch die neue Genfer Übersetzung dann nochmal verbessert. Von daher bin ich eher, das ist so, wie ich mit dem Thema auch der Beurteilung umgehe. Und du?
Also für mich ist das auch dieser Ansatz, wo ich auch sage, woran mache ich Gründlichkeit fest? Also das ist die Frage, auf die es ankommt. Wenn ich sage, ich möchte eine genaue, gründliche Übersetzung, ist die Frage, was verstehst du unter genau und gründlich? Was ist für dich das Kriterium? Und da ist natürlich für einige das Kriterium zu sagen, es muss die Grammatik der Ausgangssprache und die Wortreihenfolge der Ausgangssprache so exakt wiedergeben wie möglich. Und dann kommst du in das eine Extrem, das sind die Konkordantenübersetzungen, die teilweise die deutsche Grammatik brutal verändern und hineinzwängen in eine griechische oder hebräische Grammatik, um so nah wie möglich dran zu bleiben. Und da spielt die deutsche Zielsprache keine Rolle mehr. Und das ist das eine Extrem natürlich. Aber es ist trotzdem der Grundsatz auch bei der Elberfelder oder anderen Übersetzungen dieser Art zu sagen, wir verstehen Gründlichkeit, machen wir fest an Grammatik und Wortreihenfolge. Und dann gibt es den anderen Ansatz, die andere Definition, die dann natürlich mit Eugene Nider und seinem kommunikativen Ansatz gekommen ist, die sagt, wir machen Gründlichkeit und Exaktheit nicht an Grammatik oder Wortreihenfolge fest, sondern daran, dass ich den beabsichtigten Sinn am genauesten in die Zielsprache übersetze oder hinübertrage. Dann müssen unter Umständen Wortwahl, Wortreihenfolge und Grammatik sich dem Sinn anpassen, um ihn angemessen zu kommunizieren. Und ich habe da auch dann in meinem Vortrag, ich gehe nämlich genau auf dieses Thema auch ein, zwei Beispiele gebracht, die Klassiker. Aber wenn man versucht halt wörtlich zu übersetzen, it's raining cats and dogs, es regnet Katzen und Hunde, dann muss man erklären, was damit gemeint ist. Es regnet in Strömen. Der Sinn verändert sich, weil im Deutschen es regnet Katzen und Hunde transportiert so losgelassen vom Kontext der Sprache einen anderen Sinn, als es im Englischen das beim Leser auslöst. Und das andere ist...
Da kommen die Tierschützer auf die Barrikaden.
Ja, auf jeden Fall. Ein anderes Beispiel ist, was ich verwende, Athen regt sich auf über die Einmischung aus Berlin. Also der Satz passt auch in die heutige Zeit. Den habe ich aber schon vor 3 Jahren so gewählt. Athen regt sich auf über die Einmischung aus Berlin. Wenn man das in 200 Jahren so lesen würde und versuchen würde zu rekonstruieren, was damit gemeint ist, könnte man eventuell denken, dass es da eine Person gibt, die heißt Athen, und eine andere Person, die heißt oder ist irgendwie Berlin oder was auch immer. Aber wir verstehen natürlich sofort, es ist nicht die Stadt gemeint oder nicht eine Person, sondern es ist gemeint die Regierung aus Griechenland und die deutsche Regierung. Und wenn ich die Wörter exakt übersetze, dann ergibt sich unter Umständen eben ein anderer Sinn. Und damit habe ich mein Ziel verfehlt, aus meiner Sicht. Und ich definiere, also es gibt einen Raum dafür, Exaktheit und Gründlichkeit über die Wort- und Grammatikfolge auch zu verstehen. Aber da muss man sagen, mir geht es darum. Und es gibt einen Raum dafür, Exaktheit und Gründlichkeit über den Sinn her zu definieren, der transportiert wird. Und dann muss ich auch sagen, worüber ich spreche. Aber wenn man nur von Gründlichkeit und Exaktheit redet, ohne das zu differenzieren, dann kommt man in die Probleme, dass man aneinander vorbeiredet und eigentlich die gleichen Ziele verfolgt, aber eben aus verschiedenen Ansätzen her. Und daraus entstehen die ganzen Probleme bei den Diskussionen, ob nun Elberfelder, kommunikativ oder welche Bibel man benutzen darf.
Aber ich glaube, zum Beispiel die Frage, die ich mir da stelle, ist, inwiefern kann ich diesen ersten Ansatz, also den Ansatz, hauptsächlich grammatisch getreu zu bleiben, auch in der Satzstruktur, im Ganzen sogar im ganzen formellen Rahmen bis dahin hinein. Inwiefern verdient es so eine Art überhaupt als Übersetzung bezeichnet zu werden? Also ich tue mir damit einfach schwer, weil Übersetzung hat immer etwas mit einem kommunikativen Element zu tun. Und das kommunikative Element ist nicht nur die Zielsprache, also sprich die Worte der Zielsprache, sondern das kommunikative Element ist immer auch, hängt auch immer damit zusammen, verstanden zu werden. Und alles, was dann auch nicht mehr verstanden wird, kann man dann auch irgendwie, also ich tue mir da einfach sehr schwer, so etwas dann auch als Übersetzung zu bezeichnen. Es ist einfach, weil es ist eine Irreführung, wenn ich das dann als Übersetzung bezeichne. Spätestens dann, wenn es, wie du es schon beschrieben hast, bei den Konkordantenübersetzungen noch dazu kommt, dass die deutsche Grammatik auf einmal in irgendeiner Art und Weise einer griechischen und hebräischen hineingepresst wird. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, es ist, ich denke, der Punkt ist eher, dass ich kommuniziere, was ich genau übersetzen möchte. Also möchte ich Wort und Grammatik übersetzen, dann sage ich das. Oder möchte ich Sinn übersetzen, dann sage ich das. Ich denke, man kann beides als Übersetzung bezeichnen, aber die Frage ist halt eben, was genau möchte ich denn übersetzen? Und dann passt das auch.
Ja, aber guck mal, jetzt nur als Beispiel, wenn ich Wort und Grammatik übersetzen möchte und anfange, die deutsche Grammatik anzupassen an die hebräische Grammatik, da habe ich ja echt ein Problem, weil dann versteht ja keiner mehr etwas.
Ja, genau, richtig. Das ist das Ergebnis dann unter Umständen, dass man gar nichts versteht. Das ist ja auch so etwas, wo die beiden Ziele sich manchmal im Wege stehen und im Widerspruch zueinander stehen. Eben Exaktheit von Wort und Grammatik geht zulasten von Verständlichkeit und Verständlichkeit geht manchmal zulasten von Wort und Grammatik. Das ist eben dieses Dilemma, das man dann auflösen muss und für das man sich auch irgendwo einen Lösungsansatz finden muss in dem eigenen Übersetzungsprojekt, das man angeht. Aber man kann es trotzdem als legitimes Ziel hinstellen, zu sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, es gibt das Münchner Neues Testament, das ist auch eine konkordante Übersetzung, eine, die aber nicht ganz so extrem ist wie einige andere. Das ist als Studien- oder Objekt entstanden in Universitätsrahmen, wo man halt versucht hat, quasi eine Rohübersetzung der Bibel anzufertigen, vor allem des Neuen Testaments. Im Rahmen halt, so wie ich das verstehe, einfach des Theologiestudiums als Experiment vielleicht. Und in dem Sinne macht das dann Sinn, quasi, dass man sagt, wir fertigen hier eine Rohübersetzung an, auf deren Grundlage man dann auch theoretisch weiterarbeiten kann. Aber es ist trotzdem eine Übersetzung, nur man sagt halt genau, was möchte ich übersetzen. Also man müsste im Grunde immer davon reden, übersetze ich Wortgrammatik oder übersetze ich Sinn? Ist das ein, welche der beiden Übersetzungen habe ich im Blick?
Ja, also ich finde das absolut in Ordnung. Wie gesagt, das ist, ich finde es in Ordnung, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Ich frage mich einfach nur, inwiefern ich überhaupt bei dem anderen inwiefern die Worte, die ich da erwarte, also es gibt, inwiefern das einfach irreführend ist, weil das eine wird auf einmal als eine Überlieferung, oder nee, Quatsch, als Übertragung bezeichnet und das andere ist dann auf einmal eine Übersetzung.
Ja, und das halte ich für Missverständnis. Da würde ich auch von weggehen und würde sagen, nee, man kann auch sagen, dass Elberfelder eine Übertragung ist. Sie überträgt Wort und Grammatik in die deutsche Sprache, aber übersetzt es nicht wirklich, wenn ich vom Sinn her denke. Von daher, diesen Unterschied würde ich nicht machen, Übersetzung oder Übertragung, sondern würde eher sagen, das eine ist Wortgrammatikübersetzung, das andere ist Sinnübersetzung.
Und jetzt mal eine andere Frage dann, wenn wir schon bei dem Punkt sind. Inwiefern, wie gehst du damit oder wie siehst du das für dich? Inwiefern ist es schon fast gefährlich, wenn man anfängt, oder wenn die breite Laienbasis anfängt, mit konkordanten Übersetzungen zu arbeiten für das Wohlbefinden einer Gemeinde?
Oh Mann. Also ich habe bewusst zum Beispiel in meinen Vorträgen das ganze Thema der konkordanten Übersetzung ausgeklammert, weil das für mich, also das ist für mich ein Bereich, wo ich sage, da kann fast nichts Gutes rauskommen. Konkordante Übersetzung, zumindest auch nach den, die es gibt und die Philosophien, die dahinter stecken, machen für mich wenig Sinn und würde ich niemandem empfehlen und ich selbst packe die auch nicht an. Also ich sehe da nicht viel Gutes, was dadurch kommen kann und kann eher eben dadurch, dass der Sinn dadurch sogar verdunkelt werden kann, weil man sich so stark auf Wort und Grammatik fokussiert, sehe ich eine Gefahr und es entstehen gerade interessanterweise sehr viele merkwürdige Theorien, wenn man jetzt zum Beispiel an die Ionenlehre denkt oder anderes, aus dem Umfeld konkordanter Übersetzungen.
Ionenlehre ist mir gar nicht so geläufig. Ich habe ein bisschen was gelesen, aber es gibt so viel Verrücktes da draußen, wo ich mir auch sage, es reicht schon was Verrücktes in der universitären Theologie dann auch oder allgemein im akademischen Kontext, wie viel man sich da auseinandersetzen muss. Ich finde es einfach nur für den Gemeindealltag auch sehr schwierig, da stimme ich dir voll zu. Weil ich, man merkt, wie Worte und wie einfach dieses dieser Umgang mit zum Teil leichten Griechischkenntnissen in der Gemeinde oder Hebräischkenntnissen auf einmal zu Diskussionen führen und wo Fässer aufgemacht werden, da kann man irgendwie nur Unfrieden in der Gemeinde im Endeffekt haben. Und das ist, warum ich deswegen auch so ein bisschen auf, nicht nur so ein bisschen, warum ich da eigentlich entschieden auf vor davon weggehe, wo ich den Leuten auch nur sage, nehmt vernünftige 4-5 deutsche Übersetzungen, lest die Texte auf Deutsch, vergleicht die Texte, dann kriegt ihr auch den Inhalt. Und wenn man den Inhalt des Textes verstanden hat durch das Lesen der verschiedenen Übersetzungen und feststellt, dass da Dinge klar sind, dann bleibt man bei dem Klaren. Wenn man feststellt, dass da Dinge auch sich unterscheiden, dann hat man auch schon mal eine gute Basis für die eigene Bibelarbeit zu wissen, bei welchen Themen man nicht zu, welche Verse man in dem Zusammenhang dann auch nicht zu sehr betonen sollte, weil vielleicht der Gedanke, der einem gerade so lieb und wichtig war, doch nicht ganz so, fest aus dem Text erwächst, wie man sich das vielleicht gerade gewünscht hat. Und das sind so.
Was auf der anderen Seite, du hattest das schon erwähnt, natürlich die kommunikativen Übersetzungen und manchmal auch ihre Irrwege angeht, gibt es da natürlich auch Probleme. Du hattest natürlich, das schon gesagt, natürlich. Mit der Hoffnung für alle, die zum Beispiel die erste Ausgabe, die Johannes 1,1 mit am Anfang war Jesus übersetzt hat, anstatt dass am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist natürlich ein ziemlich extremer Weg schon. Das verlässt sogar schon fast den Bereich der Übersetzung. Wobei natürlich da gerade die Grenzgänge auch schwer zu definieren sind, wenn man jetzt auf andere Übersetzungen wie die Volksbibel eingeht. Wieso denn nicht so weit gehen? Das ist natürlich auch ein Thema. Wo ist die Grenze einer Übersetzung erreicht, wenn man auch auf Sinnhaftigkeit geht? Es muss trotzdem immer auch einen Bezug zu Wort und Grammatik geben. Der darf nicht komplett weg sein. Aber was die Kommunikativen angeht, würde ich immer noch sagen, wir haben die ersten großen Übersetzungsprojekte wirklich auch, die professionell, so will ich mal sagen, angegangen wurden im deutschen, vielleicht auch im englischsprachigen Bereich und so weiter. Das sind alles 500, 600, 700 Jahre zurück, John Wycliffe. Und dann auch Luther natürlich und die Zürcher Bibel. Wir haben viel Erfahrung mit diesem philologisch korrekten Übersetzungen. Die haben wir mit Kommunikativen noch nicht. Das heißt, die kommunikative Theorie ist ja erst 50, 60 Jahre alt. Und da mussten erst Erfahrungen gesammelt werden. Da muss man auch mal einen Schritt zu weit gehen. Natürlich ist das gerade bei so etwas wie der Bibel kritisch, aber trotzdem muss man auch die Freiheit einräumen, Fehler zu machen, die auch einzusehen. Auch die Gute Nachricht hat mal über die Stränge geschlagen und hat das mit der 97er Ausgabe dann wieder etwas zurückgefahren und korrigiert, weil man lernt dazu und macht neue Erfahrungen und baut die dann auch wieder ein. Und so, denke ich, sind wir trotzdem auf einem guten Weg für eine vernünftige, kommunikative auch Strategie, Bibel zu übersetzen.
Ja, also ich meine, würdest du jetzt wirklich so, also, oder anders gesagt, ich habe so immer den Gedanken gehabt, Luthers Übersetzung war ja schon sehr dem Volk aufs Maul geschaut, der Spruch von ihm oder der ihm zumindest zugeschrieben wird. Und
ja, er hat es jetzt nicht so direkt so gesagt, aber ich habe das auch aus seinem Sendbrief fürs Dolmetschen, wo er das genau beschreibt, wo er sagt, man muss nicht lateinisiert mit den Leuten reden, sondern deutsch. Man muss zum Volk hingehen, hören, welche Wörter verwenden sie, welche Ausdrücke verwenden sie und dann halt auch so übersetzen, dass sie das auch verstehen.
Aber das ist doch der kommunikative Ansatz.
Genau, richtig. Das heißt, ich denke, die Lutherbibel ist an sich von ihrem Grundgedanken her eine eher kommunikativ, tendenziell kommunikative Übersetzung. Und nur, dass sie halt jetzt von der Sprachalterstümlichkeit her die Verständlichkeit verliert, aber nicht dadurch, weil sie bewusst in die Richtung der wörtlich-grammatischen Übersetzung tendiert hat, sondern weil sie einfach so alt ist von der Sprache, dass dadurch die Sprache oder die Verständnisprobleme herrühren.
Aber ja, genau. Nee, es ging mir nur, weil du vorhin sprachst, dass ich dachte, der Ansatz recht neu ist. Er wurde halt nochmal neu entdeckt, dann würde ich das
vorstellen. Okay, man kann das auch vielleicht so sagen. Er wurde vielleicht auch das erste Mal richtig beschrieben. Und,
das mag auch sein.
Genau. Luther hat das intuitiv so angegangen, Wobei es auch natürlich bei ihm nicht voll durchgezogen ist. Er ist schon auch jemand, der eine Mittelposition hat oder sein Übersetzungsteam, da waren auch andere dabei, die haben einen Mittelweg beschritten, der halt eben Richtung Verständlichkeit tendiert, aber trotzdem immer noch sehr nah an Wort und Grammatik dran ist.
So, was machen wir jetzt, Karl? Das heißt, wir gehen jetzt in unsere Gemeinden und verbannen alles, was Luther und Elberfeld ist und geben ihnen nur noch die neue Genfer raus, aber die können wir noch nicht rausgeben, weil die nicht vollständig ist, also gehen wir zur guten Nachricht?
Nö, das überhaupt nicht. Ich selbst ja sage ja für mich, ich benutze für meine Predigten zum Beispiel die Einheitsübersetzung. Gerade für den Gottesdienstkontext, für Kontext, wo es um Öffentlichkeit geht, in Kirche und Gemeinde, da muss man auch sehr weise mit umgehen. Das Wort Gottes ist nun mal das Wichtigste für den Gottesdienst. Und da kann ich nicht, der Gottesdienst ist nicht dazu da, um Revolutionen auszurufen und durchzuziehen, sondern da muss ich auch auf die Befindlichkeiten der Leute auch Rücksicht nehmen. Und wenn ich ein Jugendgottesdienst bin, habe ich kein Problem, mit Neue Genfer zu benutzen oder andere. Aber wenn ich in einem anderen Gottesdienst bin, dann muss ich auch darauf achten, mit wem habe ich es da zu tun. Und je nachdem, welches Publikum vor mir sitzt, muss ich auch sehr genau überlegen, welche Übersetzung kann ich da benutzen oder muss ich vielleicht benutzen. Wenn ich als Pastor käme in eine Brüdergemeinde, wo alle Elberfelder lesen, werde ich nicht irgendwas anderes auspacken, sondern ich würde die Elberfelder dann benutzen im Gottesdienst, würde aber auch auf der anderen Seite natürlich im Gespräch mit den Leuten dann auch die versuchen, den Horizont zu erweitern. Aber das ist etwas, wo man sehr vorsichtig sein muss, dass man da Leuten nicht auf den Schlips tritt.
Nein, ich klar, es war auch ein bisschen provokativ.
Schon klar, ist auch richtig so.
Übertreibt. Aber nee, der Gedanke ist, ich glaube, man muss einfach eine Sensibilität für dieses Thema erschaffen in den Gemeinden. Und zwar eine Sensibilität nicht von der Schlagseite her, dass man all die kommunikativen Ansätze verdammt, sondern überhaupt erstmal erklärt und nochmal ins Gespräch kommt, dann auch, wo Bedarf ist, was denn überhaupt der Ansatz, so ein kommunikativer Ansatz überhaupt ist, und dann auch ins Gespräch zu kommen, was denn überhaupt. Also ich glaube einfach, das meine ich vorhin, also der kommunikative Ansatz, der ist keine Gefahr per se, und genauso wenig wie der konkordante Ansatz eine Gefahr per se darstellt. Also solange beide sich, man muss in dieser Spannung bleiben, und das wird immer so eine Spannung geben, und da werden die einen eher dann mit den traditionellen Übersetzungen eher klarkommen und die anderen werden sich dann mehr auf die moderneren oder freieren und offeneren Übersetzungen freuen und die halt nutzen. Ne? Aber von daher, da wird man auch keine Einheit hier finden wahrscheinlich.
Nee, wird man auch nicht.
Muss ja auch nicht, und das ist das. Damit muss man auch als Gemeinde leben können.
Man muss einen Kompromiss finden, wie man damit umgeht. Ob man sagt, wir lassen diese Vielfalt zu, wir einigen uns auf eine Übersetzung, auch das Gleiche für den Hauskreis oder sowas. Da muss man Kompromisse für finden und immer wieder auch reflektieren drüber. Aber einen gemeinsamen Weg, wo alle mit einverstanden sind, wird es nicht geben.
Nein, aber jetzt mal hier die Stichwort offene Bibel. Bist du mit der ganzen Thematik näher vertraut? Ich weiß zu wenig. Ich weiß, es fing ja auch schon während unserer gemeinsamen Zeit in Gießen an, dass man immer wieder da Möglichkeiten irgendwie sah, Teile der Bibel selber zu übersetzen, um die online zu stellen. Aber das war's auch schon. Da hört's auch für mich schon fast auf. Hast du von der ganzen, bist du da näher informiert?
Also ich habe mir heute nochmal die Seite angeschaut und die sind da schon auf einem guten Weg. Muss man schon sagen, also das ist immer noch aktiv und auch...
Aber was ist der Ansatz nochmal konkret dahin?
Die Idee ist es, die Bibel komplett neu zu übersetzen, und zwar zweistufig. Das heißt, sie wollen eine Studienfassung erstellen, das wäre sowas auf der Ebene der Elberfelder Bibel wahrscheinlich, und dann eine Fassung in leichter Sprache, das ist die kommunikative, die dann auf der Studienfassung aufbaut. Und das Ziel ist es, eine Übersetzung zu haben, die komplett ohne urheberrechtliche Problematik ist und die nicht deshalb ohne Problematik ist, weil sie veraltet ist, jetzt wie alte Übersetzungen, die keinen Urheberrechtsschutz mehr genießen, sondern die bewusst als eine freie und offene Bibel auch konzipiert ist, die jeder verwenden kann, an der jeder auch mitarbeiten kann und die man für alle Projekte, die man auch in der Zukunft vorhat, selbst benutzen kann, ohne dass man auf Lizenzrechte irgendwie Rücksicht nehmen muss.
Und wer ist da die, wer ist das Entscheidungsgremium? Du sagst, jeder kann mitarbeiten. Das wird ja aber schwer möglich sein, dass man muss ja schon die fachlichen Kompetenzen mit sich bringen.
Gut, das ist ähnlich wie eine Wikipedia aufgebaut. Das heißt, es gibt dort die mitarbeiten, die treffen auch die Entscheidung. Dann gibt es auch, wenn jemand eine Übersetzung anpasst, dann kann man mit den Änderungen einverstanden sein oder nicht und dann muss darüber diskutiert werden und dann muss man einen Kompromiss finden. Also das ist im Grunde ähnlich wie die Wikipedia aufgebaut.
Das heißt, die lassen auch, ich stelle mir das halt gerade ein bisschen schwer vor, die lassen wirklich dann jeden zu?
Also ich glaube schon, wenn man sich anmeldet, kann jeder mitmachen. Ich meine, wenn du genug Mitarbeiter hast, die auch einen Blick drauf werfen, wo Veränderungen vorgenommen werden, dann ist das auch kein Problem, weil komische Änderungen, wo jemand Spaß nur macht, das wird ja gleich entdeckt. Wo es dann darum geht, um die Feinheiten auch der Übersetzung, das weiß ich nicht genau. Ich habe mich da mal angemeldet, aber nicht weiter mitgemacht. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich irgendwann mal genug Freiheit habe, auch oder Freizeit, um das mal wieder anzupacken und sich da mal reinzuklinken. Aber wenn da einige Leute sind, die auch Ahnung von der Materie haben, die werden zumindest auch sagen können, Moment, stopp. Also da müssen wir zumindest mal drüber reden.
Gibt es da eigentlich irgendwie eine Schule, die da irgendwie besonders stark vertreten ist? Also mit Schule meine ich jetzt stark Leute von der Freien Theologischen Hochschule in
Gießen? Das weiß ich oder, nicht. Ich weiß nicht genau, wer da alles drin ist.
Okay. Nee, ich dachte, wäre jetzt nur interessant zu wissen. Weil es gibt so etwas im englischsprachigen Raum mit der Net Bible.
Und ja, wobei die noch stärker, die ist jetzt nicht ganz so offen, die Net Bible, sondern da ist es ja noch stärker koordiniert von wirklich Fachleuten.
Ja, also das war im Endeffekt eine Übersetzung vom Dallas Theological Seminary dann geworden.
Ja.
So, von daher. Nee, das ist so. Ja. Ja. Aber damit haben wir eigentlich vieles abgegrast, ne?
Ja. Eine Frage habe ich aber noch.
Schieß los.
Brauchen wir noch mehr Übersetzungen oder denkst du, jetzt ist mal gut? Also wir haben jetzt über 40 Übersetzungen im deutschsprachigen Raum.
40?
Über 40, wenn man alles zusammenzählt, was es gibt.
Herr Karl, da können wir noch eine dazu packen. Dann kommt noch so eine Duolog-Übersetzung dazu. Oder so. Geht ja immer dann gut. Ne? Okay. Nein, also ich persönlich bin an dem Punkt, wo ich sage, es reicht mir. Also ich glaube, dass es, wenn jetzt die Projekte, die existieren, sprich neue Genfer Übersetzung, dann wirklich vernünftig auch nach Hause gebracht wird. Übrigens, kurze Frage, das ist vorhin so angeschnitten. Du warst ja da durch WG und so weiter ein bisschen enger verknüpft durch deinen WG-Kollegen mit dem Übersetzungsteam. Gibt es dieses alte Team noch in der Form oder ist das einfach komplett ausgetauscht worden?
Also es ist einige der Verantwortlichen sind geblieben, nicht viele. Und andere, vor allem der Hauptübersetzer, der Andreas Sümank, der ist jetzt wieder als Pastor tätig. Der hat sich dann, nachdem das Neue Testament fertig geworden ist, auch dort herausgezogen.
Okay, das heißt, die treibende Kraft mit dem Herrn Sümank, die ist jetzt auch nicht mehr gegeben halt, ne? Also
genau.
Das haben halt einfach andere Leute übernommen.
Richtig. Das ist ja vor allem von der Deutschen Bibelgesellschaft wurde ein Team zur Verfügung gestellt, die helfen sollen, das Alte Testament fertig zu machen.
Okay, nee, weil das, die Hoffnung ist halt ein Stück weit, dass die Philosophie, die das Neue Testament so geprägt hat, dass die jetzt auch weiterlebt. Das wäre jetzt.
Das denke ich schon, weil die Übersetzungsgrundlagen sind ja da, die Grundsätze. Und es ist ja immer noch unter der Leitung der Genfer Bibelgesellschaft, die auch eben das Neue Testament verantwortet hat. Es sind jetzt nur an einigen Stellen neue Verantwortliche da.
Ja gut, alles klar, dann bin ich mal gespannt. Es wird ja noch ein bisschen dauern, bis die fertig sein wird. Aber ich glaube, dass wir eigentlich mit dem, was da ist, erstmal gut aufgestellt sind. Ich sehe jetzt wenig Notwendigkeit für weitere Übersetzungen. Vor allem ist immer die Sache, wenn was Neues kommt, was ist der Grund? Also man muss ja auch ein Stück weit eine Berechtigung dafür haben, dass man sagt, okay, deswegen machen wir das. Und das wäre jetzt persönlich meine Frage in all dem. Aber wie gesagt, ich kann das jetzt auch nicht, das ist, wo ich jetzt stehe. Wie siehst du das Ganze denn?
Also ich denke schon, dass wir so in der Breite sehr gut aufgestellt sind. Dann brauchen wir wahrscheinlich nicht wirklich noch enorm viel Neues. Auf der anderen Seite, was man jetzt zum Beispiel durch die Basisbibel auch merkt, jede Generation braucht auch immer wieder vielleicht einen neuen Zugang. Wobei ich denke, wir haben schon von dem, was an denkbaren Übersetzungen da ist, ich meine, vielleicht irre ich mich da auch total, aber tatsächlich schon eine große Schnittmenge auch da. Wir haben Zielgruppenübersetzungen wie die Volksbibel oder wie die Bibel in gerechter Sprache oder anderes. Wir haben sehr allgemeine, für die breite Öffentlichkeit gedachte Übersetzungen wie die Neue Genfer, wie Gute Nachricht, wie andere. Wir haben Übersetzungen, die wie ein Roman aufgebaut sind, ein bisschen. Das ist, es gibt auch eine ähnliche wie die Message. Im deutschsprachigen Raum. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt jetzt. Und so weiter. Also das heißt, wir haben schon ziemlich viel an Übersetzung da. Die größte Herausforderung wird es halt sein, sie zu aktualisieren. Das heißt, gar nicht mehr so neue Projekte zu starten, sondern oder halt eben zu sagen, okay, es gibt so eine große Bandbreite an Lesern, die sich so an diese Übersetzung gewöhnt haben und die jetzt radikal umzuschmeißen, das wird so viele verstören, dass wir tatsächlich neu beginnen müssen, immer wieder mit jeder Generation. Das ist dann die Herausforderung. Wie geht man mit der Aktualisierung? Wählt man den Weg der Volksbibel, alle 2, 3 Jahre eine neue Übersetzung, die keine Rücksicht auf Verluste vielleicht theoretisch auch nimmt? Oder wählt man den Weg, dass man das immer wieder abzweigt als neue Projekte?
Du, keine Ahnung. Was jetzt auch diese Projekte betrifft, wie Volksbibler, bin ich einfach auch zu wenig zum Teil auf dem Stand der Dinge, dass mir die Informationen fehlen, was die Absichten sind. Aber ich glaube auch, dass die Herausforderung, dass wir gut aufgestellt sind und dass es einfach daran liegen sollte, die jetzt gut auch weiter zu pflegen und die auch sprachlich weiter zu gestalten. Wenn wir dieser Aufgabe gerecht werden oder uns dieser Aufgabe stellen, haben wir genug zu tun. So würde ich persönlich es beurteilen. Ja. Also ich finde es gut mit dieser offenen Bibel. Ich finde das eine gute Sache auch, dass es einfach mit dem Gedanken der Lizenz, jetzt weniger der Frage des Inhalts, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber diese Frage der Lizenz, manchmal ist es einfach nervtötend. Und deswegen finde ich das grundsätzlich einen sehr interessanten Ansatz.
Ja, das denke ich auch. Das ist für das, was ich denke, das ist tatsächlich noch etwas, was fehlt. Also eine
Genau, da ist die
Bibelübersetzung.
Berechtigung, von der ich vorhin sprach.
Richtig,
Das ist eine
genau.
klare Berechtigung, dass
Genau.
man auf jeden Fall so eine Bibel dann nochmal gebrauchen könnte. Ich tue mir dann schwer, ich bin jetzt, will mich da, kann jetzt nichts groß gegen die neue Lutherbibel zum Beispiel, will da nicht groß negativ was sagen. Ich tue mir aber schwer, wenn man dann einfach so abgelaufene Lizenzen aufgreift und da einfach dann drüber geht. Das ist irgendwie, also das muss dann schon vernünftig gemacht werden. Ich hoffe, dass das bei der neuen Lutherbibel geschah und
Ich meine, dort ist
sonst.
das Problem der Urtext, der verwendet wird, der bewusst auch verwendet wird. Das heißt, sie sind ganz bewusst auf die
Textus
neue,
Receptus.
richtig, auf die 1912er zurückgegangen, weil es die letzte Lutherbibel ist, die eben den Textus Receptus verwendet. Aber das ist ein ganz
Ja,
neues Thema.
wollte ich gerade sagen. Ich meine, diesen ganzen Komplex, den haben wir ja noch gar nicht betrachtet, der ja aber auch einen wesentlichen Einfluss nimmt auf die Bibelübersetzungsarbeit. Aber Gott sei Dank für Menschen wie Heinrich von Siebenthal, die mit diesem Thema Generationen geprägt haben, die nicht den Textus Receptus als Maßstab nehmen. Das muss jetzt aber doch mal gesagt werden. Karl, wir können nicht einen Duolog machen hier über dieses Thema Bibelübersetzungen, ohne mehrfach unseren geschätzten Heinrich von Siebenthal hier zu würdigen.
Das auf jeden Fall. Nee, das ist richtig. Gut, Jürgen.
Karl, spät geworden.
Na, es geht.
Ah, ich bin trotzdem müde.
Ja, dann geh mal ins Bett, alter Mann.
Ja, das wird noch ein bisschen was dauern. Aber das bedeutet, glaube ich, aber, dass wir langsam zum Ende gekommen sind, wenn wir schon in so eine Plauderstunde hier kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Haben wir eigentlich unser Ziel erreicht mit dem heute, oder war das schon fast zu viel Geplaudere über verschiedene Übersetzungen?
Nö, ich denke, das war gut.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass was ich so als Fazit mitnehme bei dem Ganzen ist auf die Bedeutung der unterschiedlichen Herangehensweisen der Übersetzung zu achten, das genau. auch klar zu definieren, Wort, Grammatik und kommunikativ und so weiter. Also diese zwei Sachen im Hinterkopf zu haben. Also von daher, ich hoffe, dass das manch einem Zuhörer weiterhilft in der Beurteilung. Ich wünsche es mir, dass es einfach zu einem fairen Umgang auch in den Gemeinden kommt, dass all diese Kämpfe über was richtig und was falsch ist, dass das in einer humanen Art und Weise, sachlichen Art und Weise geführt wird, die leider allzu oft dann persönlich wird. Und das nehme ich mit. Was nimmst du mit als Fazit?
Dass es verschiedene Übersetzungen gibt, verschiedene Übersetzungsansätze und dass man auch gucken muss nach der Berechtigung der einzelnen Ansätze, die es auch gibt. Und dass man halt eben auch da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen kann, sondern dass man auch sehr genau gucken muss, was nehme ich wofür. Aber dass wir natürlich auch sehr dankbar dafür sein können. Also ich meine, wir hatten auch Wycliffe bei uns in der Gemeinde zu Besuch und dass es noch tausende Sprachen gibt, die keine Bibel haben, die noch nicht mal erforscht sind als Sprachen teilweise. Ja. Und wir haben so einen Reichtum in den letzten Jahrhunderten angesammelt, dass wir wirklich Dutzende von Übersetzungen haben, wo wir die freie Wahl haben. Und dafür können wir wirklich dankbar sein. Und ich meine, natürlich, wenn man im Überfluss ist, dann fängt man auch an, sich über Kleinigkeiten zu streiten, wenn man nicht weiß, was man sonst tun soll mit seiner Zeit. Aber dieser Grundsatz einfach, dass jede einzelne dieser Übersetzungen trotzdem Wort Gottes ist, mehr oder weniger qualitativ gut übertragen, keine Frage, aber trotzdem gut ist, dass wir sie haben. Und das denke ich, sollten wir mehr im Blick haben, auch im Gespräch miteinander, dass wir das nie vergessen.
Mhm. Ja, ist ein guter Gedanke. Werden wir mitnehmen. Und vielleicht auch der ein oder andere da draußen, der irgendwie über unsere Aufnahme hier gestolpert ist. Wäre ja schön zu hören, wenn es auch Rückmeldungen zu bekommen, wenn es weitergeholfen hat oder auch gerne auch, darf auch ruhig sachlich kritisch sein. Von daher einfach mit unserem Namen jeweils @duolog.de uns eine E-Mail schicken.
Richtig, oder es gibt uns bald auch auf Twitter unter @duolog.fm.
Wir sind auf Twitter.
Ja, wir sind bald auf Twitter mit @duolog.fm. Da kann man uns kontaktieren, sonst auf unsere Homepage gehen, duolog.de.
Und wird Zeit, dass ich zu Twitter komme, Karl. Ich bin bis jetzt noch gar nicht da.
Jürgen, du bist schon so alt, du kommst da gar nicht mehr hinterher.
Ja, ich habe auch schon gedacht, es lohnt sich gar nicht mehr, dass ich mich da anmelde, ne?
Richtig, genau.
Alles klar.
Gut, Jürgen. Gut. Dann.
Karl, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bestelle liebe Grüße an deine Frau.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.